Tatsache ist einfach, dass nach der aktuellen Evidenz, ja, dass es keinerlei Beweis dafür gibt, dass ein Rundrücken in irgendeiner Art und Weise beim Kreuzheben jetzt schädigend ist.
Wenn man mit wenig Gewicht die Zielmuskulatur gar nicht spürt, dann braucht man es nicht mit viel probieren, weil dann wird es halt auch nicht. Wie kriege ich das denn in dem Moment hin, wenn ich vorher den ganzen Tag gesessen habe, jetzt will ich trainieren, was würdest du empfehlen?
Gar nichts.
Wie würdest du da jetzt die weiteren Schritte empfehlen?
Scheiße sein lassen, Scheiße wieder aufbauen.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem, ja, allseits geschätzten Doc Talk. Heute mal wieder nicht nur mit Mike in der Runde, sondern ihr kennt die beiden schon aus der letzten Folge auf Mikes Kanal. Die liebe Franzi, seines Zeichens Ex-IFBB Elite Pro, jetzt NPC Wellnessathletin und ja, der Retter meiner Schultern, der liebe Fabio, zumindest versucht er es. Dass es noch nicht ganz geklappt hat, liegt aber nicht an ihm, das liegt an meiner Faulheit, auch die Pläne von ihm umzusetzen. Aber heute soll es gar nicht um meine Schulter gehen, sondern das Thema gehen. Wir werden mal so zwei Schwerpunkte heute setzen und ich will direkt reinstarten mit dem ersten Thema. Thema Rundrücken bei schweren Lifts. Fabio, da würde ich dann direkt das Wort an dich übergeben, weil das ist tatsächlich. Ich bin so ein Physiologie-Papst. Bei diesen Themen bin ich immer froh, dass ich dich habe und dich nerven kann. Also was ist so dein Standpunkt zum Thema Rundrücken bei schweren Lifts? Jetzt können auch die Powerlifter mal zuhören.
Ja, also es hört man unheimlich häufig, dass ein Rundrücken bei schwerem Heben in irgendeiner Art und Weise den Rücken kaputt machen würde, einfach weil die Last eben bei der Krümmung der Wirbelsäule dafür sorgt, dass die Bandscheibe einseitig belastet wird und dadurch durch diesen hohen Load eben, diesen einseitigen Druck eben das Ganze sehr, sehr schädigend für die Wirbelsäule beziehungsweise für die Bandscheibe ist. Ja, aber es ist nicht so einfach zu pauschalisieren, zu sagen, ja, das ist so oder eben das ist nicht so. Grundsätzlich geht es darum, dass wenn man mal den Rücken einrundet, ja, beim Heben, dass das eine Bandscheibe und auch eine Wirbelsäule super ab kann. Die Bandscheibe, die Wirbelsäule sind super krass belastbar. Der Körper ist super krass belastbar und toleriert das Ganze, ja. Der toleriert es auch über Monate, vor allem aber auch, wenn es trainiert wird, nur mit rundem Rücken gehoben wird, dann wird er das auch langfristig immer tolerieren. Also es ist viel wichtiger, so Themen wie Ermüdung, Trainingszustand oder die Geschwindigkeit, also wie schnell macht man etwas, macht man das immer so schnell, macht man das mal in einem langsameren Tempi, das Volumen mit einzubeziehen, ja, dass man eben fährt, das alles ist viel wichtiger, wenn es darum geht, eben rund zu heben oder nicht, ja. Das gilt ja grundsätzlich für alles. Also ich meine, wenn wir jetzt einmal so in die Runde fragen, wer macht denn alles Kreuzheben oder irgendeine Variante davon oder irgendwelche Hip-Extensions-Formen, ja? Sascha, Mike, Franzi?
Ich kann ja mal beginnen vielleicht direkt, weil das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich habe bei mir eigentlich nur noch Hyper-Extensions im Plan, so, ja? Die kann ich ganz gut kontrollieren. Ich hatte mal eine Zeit lang noch gestrecktes Kreuzheben, das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Aber als ich mir das dritte oder vierte Mal eine mitgegeben habe und konnte noch auch nicht trainieren, habe ich es dann auch sein lassen. Das lag aber auch nicht unbedingt daran, dass die Übung schlecht ist, sondern eher an meiner Umsetzung. Sprich, lieber nochmal 20 Kilo zu viel drauf, weil es macht halt dann schon Bock, wenn du da so viel vom Boden heben kannst. Na, da habe ich dann mit 43 ist man auch nicht mehr unbedingt 23. Und dann gehst du manchmal auch, wie mein Alltag ausschaut. Ich bin meistens, wenn ich ins Gym gehe, mit dem Kopf noch irgendwo im Coaching oder bei der nächsten Content-Idee. Und wenn du dann anfängst mit 200 Kilo und mehr, ohne aufzuwärmen vom Boden irgendwas zu heben, dann kann das auch mal dezent in die Hose gehen.
Ja, das ist super wichtig zu wissen. Also wenn man jetzt, so wie du hast ja jetzt im Schwerpunkt schon eine sitzende Tätigkeit und wenn du dann quasi aus der sitzenden Tätigkeit, wo die Stoffwechselfunktion in dem Gewebe so beschissen ist, nachdem du eben 10 Stunden gesessen bist, dann ins Gym läufst und dann wiederum ein Kreuzheben anfängst, da kann die Technik noch so geil sein, die Stoffwechselfunktion ist einfach nicht da, Gewebe ist unterversorgt und dann kommt es eben zu einem Hexenschuss oder zu einer Schädigung der Strukturen und dementsprechend, jo, nicht das Beste. Aber Tatsache ist einfach, dass nach der aktuellen Evidenz, ja, dass es keinerlei Beweis dafür gibt, dass ein Rundrücken in irgendeiner Art und Weise beim Kreuzheben jetzt schädigend ist.
Also ich mache kein Kreuzheben mehr. Ich habe es lange Zeit im Programm gehabt und habe es auch immer gerne gemacht und habe mich auch nie beim Kreuzheben verletzt. Aber ich hatte dann mal zwei Bandscheibenvorfälle in der Beinpresse und danach habe ich mit dem Kreuzheben nicht wieder angefangen. Ich habe es in der Reha ein bisschen versucht. Es fühlte sich so an, als wäre ich immer kurz vor Schädigung meines Heilungsprozesses und deswegen habe ich es gelassen. Ich habe jetzt noch eine Hip-Thrust drin, die finde ich super und kann ich denke, risikolos ausführen. Ist auch eigentlich eine ziemlich einfache und übersichtliche Bewegung vom Ablauf her. Jetzt.
Also Hip-Thrust kann ich tatsächlich gar nicht machen. Also mir wird immer irgendwas, ich weiß nicht genau was, ich habe es nie rausgefunden, vielleicht hat Fabian eine Idee, aber mir wird immer schwarz vor Augen. Das würde ich mir was abklemmen, aber eigentlich passt auf die Technik und ich hatte das lange Zeit erst nur mal in dieser Maschine, diese Bootybuilder-Maschine, die wir auch haben im Gym. Und irgendwann hat das aber auch angefangen, wenn ich es frei gemacht habe mit der Langhantel und der Flachbank am Boden. Auch da ist es dann irgendwann passiert. Weil ich finde es eigentlich schon, viele lachen ja mal drüber. Na, ich schreibe es auch bei Männern,
ich sehr gerne
im Plan. Ich finde es eine phänomenale Übung. Ja, aber ich kann sie einfach nicht umsetzen. Mir wird immer schwarz vor Augen. Ich habe Kreislauf irgendwie, keine Ahnung. Ich habe bis heute nicht den Fehler gefunden, was dann das Problem ist. Das habe ich so bei mir leider rausgenommen. Meine Glutes sind auch nicht
mehr die Schwachstelle. Das ist fast schon wieder so ein Franzi-Thema, oder? Also es könnte so eine orthostatische Dysregulation sein oder so, oder? Ja.
Ja, ich habe auch schon gerade überlegt, ob es so in die Richtung geht.
Vielleicht mal ganz kurz, um die Zuhörer abzuholen, die erste Folge nicht gesehen haben. Franzi ist nämlich nicht nur Wellnessathletin, Franzi ist Ärztin. Falls jetzt jemand sich über die Frage von Fabio wundert.
Habe ich das beim Einstieg vergessen, oder?
Ja,
scheiße, ja.
Ich vergesse es auch manchmal. Ich bin auch manchmal überrascht, dass ich Ärztin bin. Nee, also ohne Spaß. Also manchmal meine Patienten, die sagen dann auch so, sie sind aber sehr jung. Sind sie wirklich schon Ärztin? Also ja, erstmal bin ich gar nicht so jung. Ja, aber genau, also ich hatte auch gerade schon überlegt, so orthostatische Dysregulation oder Vagusnervaktivierung, ne, das ist ja sowas.
Die Richtung.
Genau, dass du darüber das triggerst, ist eigentlich recht spannend. Also das gibt es noch andere Bewegungen oder andere Situationen, wo das auftritt? Nur da.
Nur Hip-Thrust.
Das ist ja wirklich spannend. Also muss man sich wirklich mal, müsste ich mich mal einlesen, ob es da irgendwelche Fallbeispiele gibt. Spannend.
Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin ja so Technikpolizei. Ich mache ja viel Videoanalyse im Coaching und ich würde sagen, die Technik sitzt schon ganz gut aus bei mir. Also ich arbeite ja selber bei mir auch, obwohl es ja um nichts mehr geht, auch mal mit Videoanalysen. Ich habe es halt bis heute nicht verstanden, ehrlich gesagt, ja. Und das wird mich auch ein bisschen jetzt, wenn wir drüber reden, nervt mich schon wieder. Na, weil sowas habe ich früher dann halt einfach Wochen, Monate lang, und bis ich es irgendwie raus hatte. Heute habe ich halt die Zeit nicht mehr dazu. Aber cool, dass wir es in der Runde mal ansprechen können. Also es ist nach wie vor ungelöst, ja. Also ich kann es gerne nochmal probieren nächste Woche. Ja, ist gar kein Thema. Vielleicht können wir uns gerne mal zusammenschreiben. Aber ich habe es bis dato, weiß ich nicht, was der Grund ist. Aber sowas in die Richtung könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, aber sonst
Hip-Thrust vertieft interessierst und da lesen möchtest, es gibt vom Brett Contreras dieses Buch Glute Lab. Das ist eigentlich das Standardwerk zur Hip-Thrust mit 1000 Varianten, mit ganz vielen anderen Ausführungen über Gluteus-Training und die verschiedenen Anteile und so weiter. Das habe ich mal gelesen, wo es diese ganzen E-Book-luxuriösen Möglichkeiten von heute nicht gab. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich irgendwo gehört. Aber es hat sich wirklich gelohnt, da mal vertieft einzusteigen. Das war auch genau die Phase, das war 2023, wo ich durch die Bandscheibenvorfälle gezwungen war, mein Training der hinteren Kette mal so ein bisschen zu überdenken. Und ich denke, das kann man echt auch ohne schweres Kreuzheben ganz gut hinbekommen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass du
Kreuzheben brauchst.
Wie seht ihr das Ganze? Das ist zwar jetzt so ein bisschen Randthema, aber würde mich mal auch Fabius mal interessieren. Wie siehst du das Thema mit, gerade mit Kreuzheben, mit allen Varianten, mit dem Thema breite Taille entwickeln? Denkst du, dass es da aufgrund der Koordination und so irgendwie Zusammenhang gibt, dass es eher von Nachteil ist, wenn man zum Beispiel in der Classic eine schmale Taille behalten will? Oder sagst du, der Nutzen für die Gesamtentwicklung ist einfach so groß, auch für zum Beispiel Körperhaltung und Co., dass man es schon in irgendeiner Form einbauen sollte?
Es ist auf jeden Fall so, dass gerade die unteren Tiefen, also sei es ein QL, Quadratus Lumborum, Erector Spinae Multifidi, die ganzen Schichten, die da eben sitzen, dass die unheimlich viel Spannung aufbauen müssen bei so einer rumpflastigen Übung wie beim Kreuzheben. Zwar nur in der statischen Form, ja, was ja jetzt nicht unbedingt hypertrophie-spezifisch des Zorns ist. Nichtsdestotrotz, wenn man das über, also wenn man jetzt sagt, hey, ich habe das Ziel, die maximal schmale Taille zu haben, dann würde ich ein Kreuzheben nicht programmen. Ja, also da geht es wirklich darum. Es gibt natürlich Leute, die sind einfach auch wieder genetisch dazu veranlagt, einfach mehr im Rumpf auch an Muskulatur zuzulegen. Und da schon gleich zweimal nicht, aber wenn ich jetzt sage, hey, okay, ich bin Classic Physik oder Men's Physik Athlet oder auch viele Bikini-Athletinnen oder so, wo es wirklich darum geht, auch in der Rotation einfach eine schmale Taille zu haben, da macht halt einfach so ein fetter Rückenstrecker, das sieht halt einfach, das sieht man einfach, ja, und das wiederum macht sich dann halt bemerkbar. Deswegen ich...
Genau, Franzi, da wollte ich gerade mal auf dich einsteigen als Wellness-Athletin. Hast du Geheimtipps, wie man alle möglichen Hebevarianten einbaut, ohne einen breiten Rückenstrecker und eine Riesenmitte zu entwickeln?
Ich habe ja tatsächlich das Problem, dass ich eine relativ breite Taille habe. Die ist jetzt nicht katastrophal breit, aber das war auch so ein Grund, warum ich auch nicht Bikini-Athletin hätte werden können, dass ich sage, ich mache nicht so krassen Aufbau, was die Beine angeht und gehe eher in die Bikini-Klasse. Da hätte ich vom Frame einfach auch schon gar nicht reingepasst. Deswegen musste ich da auch schon immer ein bisschen vorsichtig sein, was die Taille angeht. Also nicht an der Seite, da ist sie schmal, aber so quasi von vorne ist meine Taille relativ breit. Also der Rückenstrecker ist da nicht so das Problem, sondern eher die seitlichen Bauchmuskeln, die ich dann nicht noch breiter haben will, weil eben mein sozusagen meine knöcherne, also mein Rumpf da quasi einfach schon breit ist. Ich glaube, da ist eben auch das, dass man guckt, dass man eben erstens mal die Technik, dass man natürlich schaut, dass man wirklich halt aus der Muskulatur primär arbeitet, wo es auch herkommen soll. Ich glaube, das ist dann manchmal auch das, wo man diese Rundrücken-Thematik vielleicht fehlinterpretiert, weil die Leute die Technik nicht richtig machen und dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn sie jetzt gestrecktes Kreuzheben für Glut machen wollen, dann irgendwie primär den Rücken belasten. Ich persönlich hatte da total lange ein Riesenproblem. Es gibt die Leute, die können primär die Hamstrings ansteuern und es gibt Leute, die können so primär den Glut intuitiv ansteuern. Und bei mir war das immer so, ich habe entweder den Rücken gespürt oder meine Hamstrings und dazwischen war so Black Hole. Konnte ich nicht ansteuern, hatte ich wie so ein Defizit eigentlich und ich musste da wirklich lange dran arbeiten, erstmal mit wenig Gewicht anfangen und wirklich diese Connection erstmal mir erarbeiten. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich mir damals überlegt habe, wenn man mit wenig Gewicht die Zielmuskulatur gar nicht spürt, dann braucht man es nicht mit viel probieren, weil dann wird es halt auch nicht. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Learning, wo ich dann immer ein bisschen aufpassen musste, dass ich diese Übungen einfach so mache, dass ich auch nicht das Gefühl habe, ich hebe jetzt alles aus dem Rücken. Und ich würde dann auch keine Übungen reinnehmen, die dann primär den Rücken belasten, wenn man weiß, man hat da eh schon irgendwie Hypertrophie-Effekte, die da nicht gut hingehören. Also jetzt auch seitliche Bauchmuskeln würde ich jetzt nicht trainieren in meinem Fall.
Blödsinn. Die trainiere ich, die lasse ich tatsächlich bei allen meinen Athleten raus, weil es ja eigentlich in jeder Klasse von Relevanz ist, dass du da in der Taille einfach nicht zu breit bist. Wie siehst du das Thema mit gerade, also finde ich jetzt auch einen ganz spannenden Exkurs, mit dann Vorermüdung zu arbeiten? Also zum Beispiel, wenn du jetzt bei der Übung, wo jetzt so ein Hip-Hinge, wo du sagst, du willst Gluteus ein bisschen fokussieren und spürst aber alles nur dein Gluteus nicht, würdest du dann vorher arbeiten, zum Beispiel mit Abduktoren oder Kickbacks, dass du so ein bisschen eine Vorermüdung hast, um die Zielmuskulatur da schon mal besser zu spüren? Hast du damit schon mal Erfahrungen gesammelt oder was ist so das, was bei dir funktioniert hat?
Cool, weil ich habe jetzt erst gedacht, so Vorermüdung, dass man vielleicht auch die umgebenden Muskeln vorermüdet, damit man da, also dass die schon ein bisschen raus sind, weil so könnte man ja auch denken, ne, dass man sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie erstmal die Hamstrings, dass die dann schon irgendwie raus sind, dann mache ich nochmal Glut, weil dann, also dann ist es mir noch schwerer gefallen, weil ich dann irgendwie primär das schon angesteuert hatte und dann war irgendwie diese Bahn schon mal gebahnt, das ist doppelt gemoppelt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder wenn man jetzt sagt, man fängt erstmal mit einer isolierten, leichten Übung an, um schon mal so diese Connection in den Glut zu etablieren, das hat mir eher geholfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange und mache direkt eine schwere Übung, so Hip Thrust oder sowas, dann hat es überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also musste ich schon irgendwie mit einer kleineren Übung anfangen und dann schon mal mich da wirklich reinarbeiten mit viel Geduld und viel Frustrationstoleranz und ich habe immer gesagt, ich bin die Wellness-Athletin, die am schlechtesten Glut trainiert und das, aber wo man sehr schlecht ist, kann man auch sehr viel besser werden. Also das mal on a side note.
Was haben Heart Essentials, der Whey-Protein-Komplex von Gen und Novasol-Curcumin gemeinsam? Richtig. Sie sind Bestandteil des laufenden Sales bei vitaminversand24.com. Es gibt 20% auf die Creator Picks, also Produkte, die wir für euch ausgewählt haben. Was ist noch mit dabei? Liver Essentials, Joint Essentials, die ERAs, die Energy ERAs, das Indra Charge,
Melatonin, na, die Proben um 25% im Sale und alle Produkte, die nicht im Sale sind, um 10% wie gewohnt. Code Sascha, vitaminversand24.com. Schickt mir gerne den Screenshot eurer Bestellung per Insta-DM. Es gibt ab Juni 10 Warengutscheine à 100 Euro. Viel Spaß und viel Erfolg bei der Teilnahme.
Ja, aber es ist ja schon einmal spannend, dass du es ja immerhin zur Elite-Prode auch schon geschafft hast und jetzt auch in PC, ich sage jetzt mal, starten kannst. Das zeigt ja auch, man kann sich auch trotz Schwächen, ich sage auch mal, ich hatte das Thema auch heute mit einem Athleten bei dem Check-In, wo er sagt, da meine Beine und meine Arme sind Schwachstellen. Und ich sage, okay, pass auf, deine Beine, mit denen nahe brutal geteilt sind beim Amateur, da haben 95% haben die Beine nicht frei, also kannst du punkten, egal wie breit die sind. Und ich habe mit meinen nicht vorhandenen Armen auch 6 von 10 Wettkämpfen gewonnen. Ja, also es geht halt doch irgendwo. Man muss halt vielleicht das eine oder andere, man muss halt vielleicht auch wissen, wie man sie dann in Sehne setzt oder wie man es kompensiert. Und es ist dann nie unmöglich. Eine Schwachstelle kannst du dir bei den Profis in der Classic wahrscheinlich nicht mehr erlauben heutzutage, aber in den meisten Klassen geht das schon. Ja. Da kannst du über andere Stärken natürlich auch punkten. So. Na, aber ich fand es jetzt spannend, dass du sagst, das hat dir auch geholfen, weil das ist auch so ein Ansatz, den ich sehr gerne im Coaching fahre, dass ich dann im Prinzip auch mit Formmüdung so ein bisschen arbeite. Auch beim Thema Brust ist auch so ein Beispiel. Wenn jetzt ich habe auch mal Athleten, die Probleme haben, die Brust zu treffen, und natürlich drücken sie meistens auch Schultern und aus dem Trizeps, und dann arbeite ich wirklich auch mit einer Fly-Bewegung meistens am Anfang. Und das hat eigentlich immer bisher funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, dass es mal nicht funktioniert hat, tatsächlich. Also das ist vielleicht ein ganz guter Trick. Aber klar, ich garantiere da auch jetzt für nichts. Das ist alles so Erfahrungswerte. Dazu gibt es natürlich auch, wüsste ich jetzt nicht, auf jeden Fall keine Studien. Aber das ist so das, was sich bei mir in der Praxis einfach etabliert hat und wo ich auch häufig mit arbeite.
Aber mal eine kurze Frage, wie machst du das zum Beispiel, wenn Leute, die zum Beispiel, also ganz viele Trainingsanfänger, die sagen ja so, ich spüre meinen Rücken nicht und die ziehen alles aus den Armen, wenn die jetzt Latziehen machen oder so, würdest du dann sozusagen, also zum Beispiel die Arme vorermüden und dann die Übung machen, oder würdest du dann sagen, ich fange mit einer leichten Rückenübung an und ermüde den Rücken vor und mache dann die Rückenübung?
Wir machen dann schon meistens, also ich habe beim Rücken habe ich fast bei jedem so ein bisschen die gleiche Abfolge. Tatsächlich, also da arbeite ich auch so zu 80% in den gleichen Übungen. Da wird halt wirklich über die Technikanalyse versucht, das bis zum Erbrechen einfach, bis es klappt. Ja. Es ist ja eh so, dass du beim Anfänger, gibt es ja tatsächlich auch Studien dazu, dass du gar kein isoliertes Bizeps-Training brauchst. Ne? Die Arme wachsen beim normalen breiten Latziehen gefühlt genauso wie jetzt beim Bizeps-Curl. Das funktioniert natürlich bei uns jetzt nicht mehr. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel auch so mit meiner Armschwäche mit 31 Jahren Trainingserfahrung, dass ich natürlich versuchen muss, so gut wie möglich zu isolieren. Ich hab relativ gute Schultern und schwache Arme. Das heißt, ich kompensiere natürlich immer ganz gerne aus den Schultern und mache natürlich eher so eine Preacher-Curl-Variante oder so. Das heißt, bei mir ist das Gegenteil der Fall. Bei einem Anfänger müsste das gar nicht unbedingt sein. Und da funktioniert das tatsächlich auch schon ganz gut. Ich meine, ich kenne auch wenig Mädels, die jetzt zum Beispiel in der Bikini-Klasse die Arme extra trainieren. Ich mache es bei meinen meistens schon so minimal. Und trotzdem sind die Arme ja da. Es ist ja nicht so, dass sie gar keine Arme haben. Ne? So, das heißt, man wächst tatsächlich schon noch ein bisschen über die Rückenübung mit. Und wie gesagt, Ansatz bei mir wäre jetzt dann da mit Technikanalyse auch mit der richtigen Anleitung tatsächlich. Na, also, dass der Ellenbogen natürlich das Entscheidende ist. Der Ellenbogen führt praktisch die Bewegung. Und das hat tatsächlich selbst auch online bisher immer extrem gut funktioniert. Also ich bin selber überrascht, diese Videoanalysen, die ich jetzt hier online mache. Ich war am Anfang skeptisch. Ich habe die ja schon vor einigen Jahren eingeführt. Und ich war da immer sehr skeptisch, dass das funktioniert. Ich muss aber sagen, es funktioniert extrem gut.
Was auch sehr gut funktioniert, und da gibt's auch Studien dazu, so dieses Konzept der Visualisierung. Also wenn du dir quasi vorstellst, ja, du siehst quasi, ja, jemanden, der hat einen krassen Latt, und wie würde der trainieren, wie würde das aussehen in dem Moment, wo du die Übung durchführst, dann hilft dir das auch, das anzusteuern, wie so spiegelneuronenmäßig, ne? Oder wenn du das halt auch, ja, selber im Spiegel, ja, siehst, fällt es dir ja meistens leichter, die Übung, genau, durchzuführen. Und ich kann das, genau, zum Beispiel auch bestätigen, was du gesagt hast. Also ich habe sehr, sehr gute Bizeps, obwohl ich den eigentlich gar nicht brauche. Und dann wenn jemand fragt, sage ich immer, jahrelanges falsches Rückentraining, ja, und am Anfang hatte ich, funktioniert immer, genau, und am Anfang hatte ich aber auch einen Coach, der hat mir einen 6er-Split gemacht, ne? So, also es war so Oldschool Bodybuilding, sein Vater, und ich hatte wirklich einen Tag, da habe ich nur Arme trainiert, Bizeps, Trizeps.
Gottes Willen.
Ja.
Super krass.
Ja. Oder auch in der Bikini-Klasse irgendwie Push mit 4 Brustübungen oder so, habe ich auch schon gesehen. Das ist natürlich ein bisschen am Ziel der Klasse vorbei. Ne?
Also macht halt Spaß.
Vielleicht
dann noch, das stimmt. Das ist wohl wahr,
abschließend zur abschließend zur Ansteuerungsthematik. Also ich habe das ganz häufig bei mir in der Praxis, gerade mit Bodybuildern, die eben zu mir kommen und sagen, hey, ich spüre meine Brust nicht richtig, ich spüre meinen unteren Rücken immer, wenn ich Kreuzheben mache, will aber eigentlich Glutes aufbauen. Es ist wirklich fast immer so, dass es ein schwaches Glied in der Kette gibt. Ja, das sei es bei einem Brusttraining oder sei es eben bei einem Kreuzheben, bei so großen Verbundübungen eben. Ja. Und dieses schwache Glied gilt es eben zu ertesten, herauszufinden, welches ist es, das über eine isolierte Bewegung zu beseitigen und infolgedessen natürlich mittels Technikanalyse dann wiederum das Ding auf die Kette zu bringen. Was auch ganz häufig bei Kreuzheben hilft, wirklich mal den unteren Rücken komplett rauszunehmen, indem man sagt, man arbeitet tatsächlich in einem Rundrücken und macht eine Hebetechnik, um quasi die gesamte Rückenmuskulatur rauszunehmen beziehungsweise nicht kontrahieren zu lassen, also nicht in dieser endgradigen Extension zu lassen, also in dieser endgradigen Anspannung, wodurch dann wiederum nur der Glut in eine gedehnte Position kommt oder die Beinrückseite, ja. Und dadurch hat man häufig auch schon wieder Vorteile, was die Ansteuerung angeht.
Bei dem Thema, also ich sehe das so da bei Leuten, die extrem schwer heben, beim Hollingset zum Beispiel, und das ohne Gürtel. Und da stelle ich mir immer die Frage, wäre es von Vorteil, bei dieser Variante mit Gürtel zu heben, einfach aus Schutzgründen, oder würdest du sagen, ist nicht erforderlich?
Na, also was bringt der Gürtel? Muss schon auch immer so ein bisschen wenn man schon immer ohne Gürtel gehoben hat, dann kann man das schon machen, ja. Aber der Gürtel gibt halt einfach schon nochmal, wenn man hohe Lasten hebt, gibt er ein Stückchen Sicherheit dadurch, dass man den Anpressdruck erhöht, ja. Also wir atmen tief ein und Sauerstoff füllt sich und wiederum drückt das Diaphragma, das Zwerchfell nach unten, baut dadurch mehr Bauchspannung auf, weil eben die Organe gegen die Wirbelsäule drücken und dadurch wiederum durch den Gürtel, der von außen eben zusammenkomprimiert, hat man nochmal ein bisschen mehr Stabilität. Ja, also es ist schon so, parallel dazu hat man eben auch diesen Gürtel, der eben auf die Struktur drückt. Dadurch hat man auch einen palpativen, einen sensorischen Reiz, was auch wiederum die Ansteuerung verbessert. Also Gürtel kann man verwenden, wird aber also im Bodybuilding eigentlich, beziehungsweise ein Holdingset, der natürlich brutal schwer trainiert, okay, gebe ich das Go dafür, aber in den meisten Fällen nicht zwingend notwendig.
Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, weil du gesagt hattest, wenn jetzt jemand eine sitzende Tätigkeit hat, was ja mittlerweile irgendwie 90% der Leute haben, und dann ins Training geht, was wäre denn so dein Tipp für eine Routine, wenn der jetzt Rücken trainieren will, wie soll denn der sich warm machen? Also weil du ja gesagt hast, das ist ja nicht nur gut nährstoffversorgt und das ist ja praditrophes Gewebe, also die Bandscheiben, also das heißt, es ist nicht sehr gut mit Nährstoffen versorgt. Wie kriege ich das denn in dem Moment hin, wenn ich vorher ganz klar gesessen habe, jetzt will ich trainieren, was würdest du empfehlen?
Gar nichts. Also es ist tatsächlich so, dass es...
Lass es sein,
Es gibt keine Möglichkeit, diese sitzende Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise kurz vor dem Training auszuhebeln. Was man aber, und das empfehle ich auch all meinen Patienten, und das ist wirklich, die kotzen auch alle immer ab, weil ich da so drauf beharre. Aber wenn jemand eine sitzende Tätigkeit hat, dann müssen Strategien entwickelt werden, um kurzfristig immer mal wieder Bewegungssnacks einzubauen, die Wirbelsäule eben zu mobilisieren, kurz im Stehen zu arbeiten, dann wieder auf einem Walking Pad kurz zu laufen, dann vielleicht den Sitz zu ändern von einem, keine Ahnung, wir sitzen auf einem Stuhl und dann gehen wir kurz auf so einen Medizinball oder so einen Petsyball, diese großen Teile drauf, ja. Immer wieder da Veränderungen reinzubringen, um eben die Wirbelsäule in Bewegung zu halten, um die Stoffwechselfunktion aufrechtzuhalten. Das ist der beste Schutz für die Wirbelsäule. Es gibt kein Warm-up, was das in irgendeiner Art und Weise schlagen würde.
Wir sagen auch immer, die beste Bewegung ist die nächste Bewegung. Ne? Also einfach immer irgendwie die Bewegung 100%. Wechseln. Ja, diese Position wechseln. Ich empfehle den Arztberuf. Du bist ständig am Rennen. Sitzen, rennen, reanimieren, Notaufnahme. Also das ist super, das ist für die Wirbelsäule.
Vielleicht für die, die jetzt nicht nur im Auto sitzen und auch nicht nur im Gerichtssaal sitzen, wenn man jetzt für sich allein irgendwo eine sitzende Tätigkeit hat. So ein Walking Pad, habe ich jetzt schon von ganz vielen gehört, ist wirklich sinnvoll. Und wer es nicht hat, also ich habe ein Laufband im Keller, ich habe mir einfach so eine Holzkonstruktion wie so ein Tisch aufs Laufband gebaut, da kann man ein MacBook draufstellen, dann kann man da seine Schritte sammeln. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man den ganzen Tag sitzt. Aber ich bin selber das schlechte Beispiel. Ich habe jetzt mittlerweile hier 4 Monitore und immer 2 Rechner. Da habe ich jetzt keinen Bock, vor einem MacBook rumzulaufen. Aber ich sollte es wieder mal ein bisschen häufiger einbauen.
Und mit dem Code Mike10 sparst du
Mike 10 nicht, der Code lautet Anwalt.
Mike baut jetzt seine eigenen.
Es gibt keine Walking Pads bei meinen Kooperationspartnern. Aber Stichwort Walking Pads. Es gibt dazu ja ein paar ganz interessante YouTube-Videos von, zum Beispiel von GymDen gibt's welche. Und ich meine, da gibt's auch was zu beachten bei der Auswahl der Modelle. Viele sind extrem schmal oder kurz. Da hätte ich dann Schiss, dass ich hinfliege, wenn ich mich ein bisschen in meine Arbeit vertiefe. Und einige sind auch wohl, was die Gewichtsbelastbarkeit angeht, sehr beschränkt zu empfehlen, je nachdem, was man noch für Ambitionen im Bodybuilding hat. Da also am besten mal ein bisschen informieren, bevor man irgendwas kauft, was man nicht gebrauchen kann.
Jo, also das, was du vorhin gesagt hast, Fabio, mit den Schwachpunkten in der komplexen Übung, finde ich ziemlich stark auch nochmal, das nochmal so zum Abschluss ist auch so, ja, gelebte Coaching-Praxis, das sind wirklich Themen, die tagtäglich auch relevant sind, ja. Also sowas zu identifizieren, auch einfach dann gezielt mit isolierten Übungen da auch gegenzusteuern. Ja, das ist tatsächlich was ich schon sehr, sehr häufig gemacht habe. Ja, zweites Thema noch, was ich noch ansprechen wollte, ist das Thema mit den Knien über die Zehenspitzen. Egal ob Hexquad oder was auch immer, das ist auch ein Thema, was sehr häufig diskutiert wird. Da würde ich auch wieder das Wort an Fabio geben, da bist du wahrscheinlich der absolute Experte und das hast du wahrscheinlich auch schon tausende Male als Frage bekommen. Wie würdest du die Frage beantworten?
Also in Zukunft immer mit dem Verweis auf diese Podcast-Folge.
Ja, genau. Klicks hoch.
Geil. Ja, super. Ist halt wieder so eine Pauschalaussage. Ich meine, jeder Fitnesstrainer C-Lizenz und jeder Kursleiter hat es schon mal in irgendeiner Art und Weise ausgesprochen. Ah, stopp, Knie nicht über die Zehenspitzen. Ja, sonst, was weiß ich, ist schlecht fürs Knie, gehen die Knie kaputt, wie dem auch sei. Also, Mythos würde ich es nicht nennen, aber es ist so, dass wir eben, also Fakt ist, wir schieben die Knie weiter nach vorne und haben dadurch eine höhere Last auf das Knie. Ja, das stimmt schon. Aber was passiert, wenn wir die Knie nicht nach vorne schieben? Dann wandert die Hüfte weiter nach hinten. Wenn die Hüfte weiter nach hinten wandert, haben wir wiederum eine höhere Last auf den unteren Rücken und eben auf die Hüfte. Ja, und gesunde Knie. Und damit meine ich nicht die Arthrose Grad 3, ja, das ist wieder ein anderes Thema, oder im Allgemeinen einfach so ein patellofemoralen Schmerz oder Tendinopathien im Allgemeinen. Da kann man kurzfristig mal den Knievorschub reduzieren, aber ansonsten sollte man das immer für ein physiologisch sauberes Bewegungsmuster so machen. Ja, das ist super, super wichtig. Ja, also auch eine tiefe Kniebeuge, da brauchen wir einen Knievorschub und auch über die Zehenspitzen hinaus. Ansonsten ist das Bewegungsmuster nicht rund. Wir können auch nicht diese Spitzenleistungen erzielen und haben letztendlich auch keine optimale Lastverteilung und auch letztendlich auch kein so gutes Muskelwachstum.
Ich frage mich auch manchmal, wo holen sich die Leute dann den Bandscheibenvorfall? Ist es wirklich dann so im Training? Oder weißt du, im Training bist du so darauf geprimed, ich achte auf meine Ausführungen, dann gehst du aber nach Hause, gehst einkaufen, Getränkekiste schleppen und dann nimmst du es dann wieder total falsch auf. Ne, also dann ist auch mal die Frage, in der Belastung in deinem Alltag, in der du ja irgendwie viel mehr Zeit verbringst als im Fitnessstudio, musst du ja auch irgendwie rückengerecht dich bewegen, nicht nur im Fitnessstudio.
Das wäre auch eine spannende Frage tatsächlich. Wie siehst du da den Anteil auch von Impact auf solche Problematiken, Bandscheibenvorfällen, Abdruckserscheinungen, Alltags, Körperhaltung, Bewegung und das im Gym. Na, kann man das, weil ich sag mal, wir wissen ja aus vielen Studien, dass das Verletzungsrisiko zum Beispiel beim Bodybuilding oder Krafttraining extrem gering ist, im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Die Abdruckserscheinungen sind natürlich wieder was anderes, aber das hat natürlich jemand, der körperlich arbeitet oder so, hat natürlich das Thema auch. Und die meisten Schulterprobleme, würde ich jetzt sagen, kommen wahrscheinlich nicht unbedingt aus dem Bodybuilding-Bereich, oder wie siehst du das, wie kann man das so ein bisschen, kann man das irgendwie, gibt's, weiß ich, ob es auch Studien gibt, oder wie kannst du das aus deiner Praxis heraus beantworten? Das würde mich auch mal mega interessieren.
Ja, also gerade bezüglich dem Heben von der Franzi, ja, dass man quasi sagt, hey, man hebt die Spulenkiste dann im eingerundeten Rücken hoch. Es ist so, dass wir in unserem Alltag ganz arg viele Bewegungen machen und deswegen ist es auch wichtig, all diese Bewegungen zu trainieren. Und deswegen schadet es ja auch nicht, um nochmal auf das Heben mit rundem Rücken zu verweisen, es mal mit rundem Rücken zu trainieren. Denn wenn wir stetig immer darauf achten, mit geradem Rücken zu heben, dann wird die Struktur auch nicht im eingerundeten Zustand wirklich belastbar, was wiederum Verletzungsanfälligkeit schürt, ja. Wenn ich mein ganzes, also keine Ahnung, wenn ich mein ganzes Leben lang noch nie den Arm über den Kopf gehoben habe und dann wiederum will ich eine Müsli-Packung über Kopf aus dem Regal holen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mich dabei verletze. Ja, und das gilt für alles. Ja, richtig, Sascha, ja.
Komm gar nicht dran.
Ja, da arbeiten wir dran, beziehungsweise ich jedes Mal und du scheißt dann drauf.
Es ist aber trotzdem besser geworden.
Mann, ja, ich weiß, es ist ja unglaublich.
Fabio, ich würde gerne nochmal auf das Knie zurückkommen. Das war schon eine Erklärung, wo ich denke, die handelt eigentlich alles ab zu dieser Frage. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt in Amerika einen Kniecoach, der auch auf Social Media total groß ist und der auch schon ein paar Deutschen geholfen hat bei ihrem Patellaspitzensyndrom, und zwar mit der Empfehlung, man solle einen Beinstrecker, also einen sitzenden Beinstreckerübung, relativ schwer ausführen und 2 Sekunden in der Kontraktion halten. Und das würde gegen Patellaspitzensyndrom helfen. Hast du davon schon mal gehört und kannst du dir irgendwie erklären, denn das Feedback der Leute, die das gemacht haben, ist durchweg positiv. Kannst du dir das irgendwie physiologisch erklären?
Also ein Patellaspitzensyndrom ist eine Tendinopathie. Wir haben dabei eine Sehnenreizung. Ja? Also wir haben einen, je nach Stadium, einen Abbau der Sehne. Man spricht da häufig von Sehnenentzündung. Es ist aber kein eigentlicher entzündlicher Prozess. Grundsätzlich gilt es, dieses auch hier wieder eine Stadieneinteilung zu machen und dann eben da die passenden Tools mitzugeben. Endgradig das, also bei einem Beinstrecker eine Kontraktion zu machen, das zu halten für 2 Sekunden, ist im Endeffekt erstmal eine Tempoveränderung. Und was eine Sehne sehr mag, ist eine isometrische Last. Und das ist ja wiederum dann ein Moment der Isometrik, ja, eine Sehne liebt es nicht gedehnt zu sein endgradig, sondern eben in verkürzter Position und das dann wiederum kurz zu halten. Da haben wir dann 2 Dinge kombiniert, ja. Ich würde das trotzdem nicht als Einstieg wählen, vor allem wenn wir jetzt einen sehr fortgeschrittenen Sehnen, das findet jetzt auch wieder weniger häufig bei Bodybuildern statt, aber wenn wir jetzt Läufer haben, Fußballer oder allgemein Ballsportarten, wo man viel mit Start-Stopp-Belastung eben Themen hat, da versagt die Sehne sehr häufig schon viel, viel früher und die tolerieren einen Beinstrecker gar nicht. Da kann man das nicht machen. Ja? Auch so Heavy-Slow-Resistance-Training oder sowas kann man bei einem Sehnen-Akut-Stadium nicht ausführen. Da muss man dann ein bisschen andere Übungen wählen. Aber grundsätzlich, wenn man ein Patellaspitzensyndrom hat, ist die statische, also eine statische Last für die Sehne am besten. Da wird die Nährstoffversorgung, also da wandert am meisten Sauerstoff beziehungsweise Nährstoffe in die Sehne. Ja, das ist ja ein sehr, sehr schlecht durchblutetes Gewebe, so eine Sehne.
Daran ganz kurz nochmal anschließend, wenn jetzt jemand akut Schmerzen hat und die mit Schmerzmedikation behandelt, also vielleicht sogar mit einer Kortisongabe, dann schmerzfrei ist, sollte man dann solche Übungen forcieren oder sollte man dann gar nichts machen oder sollte man dann spazieren gehen? Was ist da euer Take als Mediziner und orthopädischer Behandler?
So grundsätzlich, Franzi, willst du oder soll ich?
Ich kann ja so einen Start geben, weil was mir als erstes dazu einfällt, dass man ist ein bisschen weggekommen davon, direkt die Entzündung überall rauszunehmen, weil der Entzündungsprozess ist ja eigentlich in dem Moment was Physiologisches. Also ne, die Durchblutung wird erhöht in dem Gewebe, was quasi gerade kaputt gegangen ist, weil da werden Nährstoffe angeflutet, die quasi regenerative Prozesse anstoßen und es werden halt Abfallprodukte dann weggebracht, die eben dort anfallen. Ja, also eigentlich will man ja da erstmal Entzündung haben und wenn ich jetzt Entzündungshemmer nehme oder zum Beispiel direkt kühle, dann setze ich diesen Prozess eigentlich außer Kraft. Natürlich musst du niemanden mit Schmerzen da liegen lassen, aber sich jetzt irgendwie über Tage oder direkt irgendwie, obwohl man noch gar nicht so Schmerzen hat, dann direkt diese ganzen Sachen einzunehmen, ist man ein bisschen weg von gekommen. Ne? Also Schmerzen behandeln, ja. Entzündungsprozess aber zu einem gewissen Maß zulassen, weil er eben auch regenerativ ist, sollte man schon auch mitbedenken. Ich weiß nicht, Fabio, wie stehst du dazu?
Gut. Also grundsätzlich, da haben wir es wieder von den NSAR und so weiter, die einfach so pauschal einzusetzen, einzuwerfen und den Entzündungsprozess zu verhindern, ist nicht der richtige Ansatz, beziehungsweise nur in den seltensten Fällen, ja. Und jetzt gerade bei einer Sehnenerkrankung, wo wir eben keinen wirklichen entzündlichen Zustand haben, da sowieso nicht. Und wenn es dann um das Thema Cortisontherapie geht, ja, das ist quasi so einfach die Universalbremse, die da einfach mal reingehauen wird und jeglichen Stoffwechselprozess anhält und dadurch kann die Struktur, es wird zwar besser vom Schmerzzustand her, aber sie kann nicht heilen, ja. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir Krafttraining, gerade bei solchen degenerativen Erkrankungen, wie jetzt bei einer Sehnenerkrankung, Patellaspitzensyndrom oder Achillessehnentendinopathie, Golfer, Tennis, Ellbogen, Supraspinatus, Infraspinatus, Läsion, dass wir das fokussieren und da eben richtig arbeiten. Also bei einer Cortisontherapie muss begleitend, also wenn das überhaupt schon angefangen muss, aber es muss begleitend eine Trainingstherapie stattfinden, ansonsten wird es nicht besser. Dann steigt er wieder ein ins Training, hat brutal an Sehnenmaterial abgebaut, weil er es eben nicht trainiert hat und hat dann eine Woche später wieder dasselbe Problem.
Wenn wir das Ganze mal übertragen, zum Beispiel auf meine Problematik mit der Schulter, also Thema Bizepssehnenentzündung zum Beispiel jetzt über lange Zeit, was wäre denn da, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ich allein im Team gerade bestimmt 6-7 Mal habe, was wäre denn da so aus deiner Sicht der Katalog der Maßnahmen, die man jetzt ergreifen will? Also zum Beispiel, es kommt jetzt ein Patient zu dir in die Sprechstunde und sagt dir, ich habe diese Schulterprobleme und du sagst, okay, das ist eine Bizepssehnenentzündung. Was würdest du da jetzt empfehlen? Also gehen wir mal jetzt bis weg vom Knie, mal auf die Schulter so als Beispiel, dass wir das auch mal mit abdecken. Wie würdest du da jetzt die weiteren Schritte empfehlen?
Scheiße sein lassen, Scheiße wieder aufbauen. Also im Grunde genommen gilt es darum, den Trainingsplan einfach zu analysieren und zu schauen, okay, was sorgt eben für Schmerz? Und das dann wiederum entweder komplett rauszunehmen oder Abstufungen zu finden, die schmerzfrei möglich sind. Also natürlich, es gilt grundsätzlich erstmal abklären zu lassen, ist es tatsächlich eine Bizepssehnenentzündung oder ist es überhaupt ein Thema, was eben was vielleicht echt direkt behandelt werden muss, was diagnostiziert werden muss, wo man vielleicht auch ein bildgebendes Verfahren braucht. Das muss man schon so ein bisschen erörtern, aber in den meisten Fällen im Bodybuilding hat man Gott sei Dank einfach nur so ein bisschen Abnutzungserscheinungen und kommt da kurz in so ein akuteres Stadium, wo man das so ein bisschen spürt. Und dann gilt es zu analysieren, okay, wo habe ich das gespürt? Nehme ich das komplett raus oder ersetze die Übung durch eine schmerzfrei mögliche Bewegung,
die aber
das ähnliche Bewegungsmuster eben integrieren und dann eben herausfinden, okay, warum war das eben schmerzhaft und dann langsam temporär wieder reinnehmen und dann eben über mechanische Last, die man eben erhöht oder eben über die Bewegungsrange, die man wieder vergrößert oder dann eben über das Volumen, was man über die Wochen anhebt oder alles zusammen, ja, also das lässt man damit einfließen.
Weil das Mittel der Wahl der Ärzte ist ja meist, ich nehme Franz jetzt mal raus, du gehst zum Orthopäden und sagst, du hast diese Schmerzen und dann gibt's halt immer zweimal täglich 600 Ibuprofen für 4 Wochen und ciao. Ne? Das ist so zu 99% das, was ich erlebe, wenn deshalb ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwar, ich glaube, 8 oder 9 Ärzte zwischen die ich coache und die sind auch alle mega kompetent, aber bei diesen Thematiken sage ich meinen Klienten eigentlich immer, such dir einen fähigen Physio oder Heilpraktiker, der sich in dem Bereich spezialisiert hat und lass dir eine vernünftige Diagnostik, so wie wir das bei mir auch gemacht haben. Ich meine, ich war ja auch schon bei namhaften Institutionen mit meiner Schulter und so wie du rangegangen bist, jetzt mache ich voll die Werbung für dich, aber ist einfach so, ja, dass wir mal so ein bisschen dahinter gekommen sind, was ist eigentlich in dem Ganzen so ein bisschen der Auslöser, wo liegen eigentlich die Probleme? Na, das hat mir bei dir zum Beispiel extrem, oder hat mir bei dir extrem gut gefallen. Und das ist das, was dir heute in der täglichen Arztpraxis fehlt, wahrscheinlich auch aufgrund der Honorierung, der Zeit, die zur Verfügung steht. Das wird Franzi natürlich auch kennen, das Problem. Dass man einfach versucht, die Patienten schnell abzufrühstücken, weil man einfach die Zeit pro Patient nicht hat, um so eine saubere Diagnostik zu machen. Oder das ist vielleicht auch zu teuer. Na, wobei das macht das Problem ja nicht besser. Na, wenn du es dann falsch therapierst, aufgrund von der falschen Diagnose. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Diagnostik. Und das ist so arbeite ich ja auch überall. Ich schaue, wie sieht der Athlet aus, wo will er hin, wie hat er bisher gearbeitet, Training, Ernährung, so. Und dann werden natürlich Maßnahmen getroffen. Und zwar immer basierend natürlich auf dieser Anamnese, Ausgangsdiagnostik, wie auch immer. Das ist jetzt hier überall so ein bisschen anders. Ne? Franzi, du willst was sagen.
Ja, also im besten Fall hat man natürlich einen Arzt und einen Physio, die dabei irgendwie zusammenarbeiten, weil der Physio, der kann ja auch nicht der kann ja jetzt nicht die Überweisung für eine Bildgebung oder sowas stellen. Das heißt, wenn man natürlich einen kompetenten Arzt an der Seite hat, wäre das natürlich auch irgendwie ganz schick, weil man kann eine Schulter ja jetzt erstmal nur von außen so richtig beurteilen und funktionell beurteilen, aber dann mal reinzuschauen, ist das Nächste. Und wenn man so zum Beispiel sieht, oh, da ist eine Kalkschulter oder man hat so ein Hakenakromion, also so diese, dass die Schulterenge da einfach begünstigt wird, dann sind das ja auch Sachen, die man theoretisch beheben kann. Ja, und da kannst du als Physio noch so viel rumdoktern, da wirst du halt dann irgendwann nicht weiterkommen. Aber es gibt eine behandelbare Ursache. Das heißt, eigentlich verzahnt sich das ja. Und auch wenn du das behandelt hast, brauchst du den Physio im Nachhinein ja trotzdem, weil die Schulter ist ein primär halt muskel- und sehnenbezogenes Gelenk. Ist ja gar kein richtiges Gelenk in dem Sinne, sondern es wird ja vor allem eben über Muskeln geführt. Das heißt, da bist du einfach darauf angewiesen, das funktionell auch zu therapieren. Und was wir halt zum Beispiel auch total oft machen, also wir kriegen häufig die beim Orthopäden nicht weiterkommen, die kommen in die Rheumatologie, weil dann heißt es ja, ah, die Gelenke werden nicht besser, das muss Rheuma sein. So. Und dann müssen wir da auch immer mal gucken. Und manchmal kommt da wirklich irgendwie nur Arthrose raus und manchmal kommt dann auch irgendeine entzündliche Gelenkerkrankung raus, dann kommt irgendwie mal eine Gicht oder eine Kristallarthropathie, irgendwas in die Richtung. Aber wir machen halt zum Beispiel auch Ultraschall, weil das ist erstmal überhaupt nicht invasiv, das tut nicht weh, das kannst du immer wieder machen. Das ist auch eine funktionelle Untersuchung, weil du kannst die Schulter bewegen. Du siehst, wo ist Flüssigkeit, du siehst, welche Sehne ist, wie funktioniert die Sehne, ist die abgerissen, ist die teilrupturiert, wie ist der Gelenkspalt, ist da Flüssigkeit drin. Also du kannst eine Schulter mit einem Ultraschall auch super untersuchen.
Ja, das ist super wichtig. Also, wie gesagt, bildgebendes Verfahren beziehungsweise Ärzteschaft und Therapeutenschaft, da muss man einfach so ein bisschen mit einhergehen und vor allem halt auch, da, das erlebe ich auch ganz häufig, auch bei Menschen, die sich Therapeut nennen oder den Titel gekauft haben, ich weiß es nicht, die halt einfach sich zu viel rausnehmen und dann halt einfach sagen, kommst zu mir 20 Mal und dann schröpfen sie da rum und massieren da rum und haben im Endeffekt keinerlei Diagnostik betrieben. Und da muss man wirklich so ein bisschen, ja, sich seinen Fähigkeiten einfach bewusst sein und sagen, hey, okay, hier ist jetzt ein bildgebendes Verfahren angebracht oder eben nicht. Und dann, wie gesagt, also wie Franzi schon gemeint hat, wenn wir dann wissen, okay, da ist eine Schulterenge, wir haben eine Impingement-Situation, da muss man sich halt eben fragen, warum ist das so? Welche Struktur hat dazu geführt, welches häufiges Subscapularis, also Innenrotation zu schwach, was wiederum dazu führt, dass wir eben dieses Impingement eben bekommen haben und das gilt es dann eben wieder aufzuarbeiten und zu lösen, ja, und genau.
Das ist ein super spannendes Thema mit den Behandlern, die das möglicherweise zu leichtfertig, fahrlässig falsch machen. Da würde ich sagen, machen wir mal eine eigene Folge drüber.
Ja.
Da kann man bestimmt noch ein paar Anekdoten einfließen lassen.
Also wir werden in der Konstellation noch auf jeden Fall noch ein paar mehr weitere Folgen machen. Wir haben uns ja auch, wir haben noch einige Themen offen. Das ist heute die zweite Folge. Wir werden auf jeden Fall noch eine dritte Folge aufnehmen. Und wenn ihr Themen habt, die hier in die Runde passen, haut sie gerne in die Kommentare. Ihr wisst, alle, die fleißig kommentieren, können auch am Gewinnspiel teilnehmen. Einmal im Monat verlose ich einen Warengutschein a 250 Euro bei vitaminversand24.com. Auslosung immer Anfang eines Monats für den vergangenen Monat. Ja, ansonsten würde ich sagen, die liebe Franzi könnt ihr supporten mit dem Code Franzi bei Allstars. Die liebe Mike mit Anwalt bei Vitaminversand, Doctrinos, das Gym. Wo noch?
Adon Health. Vier Sachen.
Okay, und bei mir habt ihr es in der Caption, Code Sascha bei allen Kooperationspartnern. Könnt ihr natürlich nochmal, habt ihr wahrscheinlich schon 10-mal irgendwo im Banner eingeblendet gesehen im Laufe des Videos. Von daher, der Fabio hat leider keinen Code, aber den könnt ihr gerne auch buchen. Ich fahre alle 6 Wochen, 8 Wochen, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück und ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, so lange zu fahren, aber ich sage euch, es lohnt sich, kann ich nur empfehlen. Probiert das mal aus, egal ob ihr Knieprobleme, Schulterprobleme habt. Also ich muss sagen, ich war schon bei bekannten Sportschulen dieser Welt und bisher hat mir keiner so geholfen wie Fabio, muss ich mal so ganz klar sagen. Und Fabio ist auch viel zu günstig, das weiß er auch. Also Preise erhöhen den nächsten Mal. Aber nicht für mich. Wilde Spaß, aber Fabio ist wirklich nicht ultra teuer, also den kann sich jeder auch, denke ich mal, leisten. Der Nutzen ist auf jeden Fall wirklich da und ja, Kontaktdaten von allen Beteiligten findet ihr auch in der Caption. Ja, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal
bis und nächsten
ciao,
mal.
Wir sind raus.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.